Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Wir machen viel Politik, wir machen viel Wirtschaft und heute geht es ein bisschen um Gesundheit. Gesundheit ist ja eigentlich die ganze Basis, damit die Wirtschaft überhaupt läuft, dass die Familie zufrieden ist und dass die Politik überhaupt funktionieren kann. Braucht es nicht zuletzt halt eben die Medizin und es braucht auch Medikamente dazu. Und das wissen wir alle so ein bisschen im Hintergrund, dass der Bund irgendeinem Pflichtlager hält von Medikamenten. Aber wo die genau sind und um was es ganz genau geht und warum dass man die überhaupt hat, das wissen wir nicht so genau. Das klingt jetzt nach einer sehr trockenen Materie, aber ich kann Ihnen versprechen, das wird mega spannend. Und es gibt eine, nämlich die Schnittstelle zwischen Bund, uns Kranken oder Patienten und der Wirtschaft, wo zuständig ist, damit die Pflichtlager auch immer in der Ordnung sind. Ich begrüße ganz recht herzlich bei mir den Christoph Amstutz. Er arbeitet mit der wirtschaftlichen Landesversorgung. Er ist Leiter Fachbereich Heilmittel. Und ich sage es gerade voraus, er ist nicht ein Beamter, er ist nicht angestellt vom Bund, sondern er ist ein Milizler, also ein Ziviler, der eigentlich zugunsten von uns Patienten schaut, dass die Sache auch in der Ordnung bleibt. Ganz recht herzlich willkommen, Christoph Amstutz.
Guten Tag, freut mich sehr, dass ich da sein darf und Fragen auf die spannenden Fragen
Christoph Amstutz, eben Pflichtlager, haben wir gesagt. Oder? Was ist in so einem Pflichtlager drin? Ist dort Spaghetti drin? Und das braucht es ja auch, oder? Wenn ich nichts zu essen habe, dann habe ich auch ein Problem. Es braucht ja nicht nur Medizin. Was versteht man unter einem Pflichtlager?
Also wir haben ja das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und das Landesversorgungsgesetz. Und in dem Landesversorgungsgesetz ist vorgegeben, dass man Waren am Lager hat, die in einer kritischen Situation fehlen. Das sind Nahrungsmittel, Energie, Heilmittel. Aber es kann auch Kunststoff sein oder Glas, damit man überhaupt etwas verpacken kann. Auch solche Sachen werden in Pflichtlager gehalten. Und die wirtschaftliche Landesversorgung, das sind wir Milizionäre, die aus der Wirtschaft kommen und am Bund helfen, das Know-how zu bringen, damit er das auch machen kann.
Also wirtschaftliche Landesversorgung, das ist jetzt nicht nur Milizionär, sondern das ist auch tatsächlich beim Bund angesiedelt. Das ist das Bundesamt, oder, für die wirtschaftliche Landesversorgung.
Genau.
Wie ist jetzt die Schnittstelle ganz genau? Also, was braucht es denn, Christoph Amstutz, überhaupt? Können die Herren und Damen das nicht selber?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen provokative Frage. Ich würde sagen, das Bundesamt ist eigentlich das Sekretariat und die ausführende Organisation. Und die wirtschaftliche Landesversorgung ist die strategische, unterstützende und eigentlich die Leute schauen dafür, dass die richtige Waren zur richtigen Zeit am Lager sind und dass die Wirtschaft bereit ist, eigentlich normal die Versorgung zu machen. Und der Bund sollte ja nur dann eingreifen, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert. Das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache.
Sind die so ein bisschen wie ein Verwaltungsrat eigentlich?
Kann man so
sagen. Und die fix beim Bund angestellt werden, das sind dann effektiv die Exekutiven, das sind die arbeiten.
Könnte man so sagen, ja. Also wenn Sie sagen, der Verwaltungsrat arbeitet nicht, dann wäre das vielleicht nicht ganz richtig, weil wir übernehmen die Verantwortung, dass das auch nicht funktioniert.
Wie ist die Schnittstelle so? Also Sie sind eben nicht angestellt beim Bund. Werden Sie denn trotzdem ernst genommen? Also es kann ja sein, dass Sie sagen, jetzt kommt hier so ein Externer, der uns den ganzen Tag sagen will, was wir zu tun haben. Und das finden wir überhaupt nicht lustig.
Genau. Das ist ja wie beim Verwaltungsrat. Auch der sollte nicht operativ sein, sondern in einer regelmässigen Abstand tagen, Probleme können und prospektiv eigentlich sagen, wo auch nicht, dass es gehen sollte. Und dann tut man mit dem Bund zusammen Lösungen finden, was macht man denn, damit man nicht in einen Versorgungsengpass nehmen kann. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir 4 bis 5 Mal im Jahr tagen zu diesen Themen. Also jede Abteilung. Wir haben 3 Abteilungen. Eine ist für Medizinprodukte und Hygiene, eine ist für Tierarzneimittel und eine ist für Humanarzneimittel da. Und die tagen und feststellen, wo ein Mangel auftreten könnte und Vorsorge betreffen, dass nicht eine Mangellage erscheint.
Wir haben ja als Bürger so eine Idee, wie es in den Amtsstuben zu und her geht. Oder? Man sieht immer so die Leute, die primär mit dem Teekocher beschäftigt sind und immer noch den Fax bedienen. Das haben wir ja erlebt damals bei der Corona-Krise mit dem Bundesamt für Gesundheit, wo mit den Spitälern und zum Teil mit den Ärzten über Fax kommuniziert hat, wo viele Leute eigentlich in der Schweiz gar nicht wissen, was überhaupt ein Fax ist. Jetzt, wie ist das auf Ihrer Seite? Sie sind jetzt als Milizler dort drinnen. Wir haben alle am Chef der Armee zugelassen, der gesagt hat, ich bin auch als Externer eigentlich dazugestossen, wenn wir sagen, das Militär, das Beamtentum hinein, und ich habe nie so richtig den Stallgeruch gehabt von denen und eigentlich habe ich mich nie so richtig können durchsetzen bei diesen Leuten. Jetzt müsst ihr ja als Verwaltungsrat auf eine Art euch ein bisschen durchsetzen und sagen, was soll die Exekutive, also dass die wirtschaftliche Landesversorgung effektiv durchführen. Ist das ein Problem? Oder ist das eigentlich null Problem und ihr sagt, jawohl, die Beamten sind eigentlich ganz, ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Damals, wir kommen nachher darauf zurück, wo ich noch in der knallharten Wirtschaft war.
Also, ich würde so sagen, bis zur Pandemie war das Amt ein kleines Amt, gewesen, wo nicht so viel Bedeutung hatte. Und wir sind als Wirtschaftsvertreter, haben wir Tipps gegeben und sind da ihnen wohl akzeptiert worden, weil unser Fachwissen gesucht worden ist. Aber eigentlich die wirtschaftliche Landesversorgung ist so ein bisschen berechnet worden.
Wann sind ihr dazu gestossen? Im 21?
Nein, ich bin 2011 dazu gestossen, als Milizionär in der Abteilung.
Also Sie sind schon so lange dabei?
Genau.
Aber Sie haben Ihre wirtschaftliche Aufgabe im 21. erst aufgegeben und sind dann einfach ein bisschen verstärkt aktiv worden.
Ich konnte erst dann die Abteilung übernehmen, wo ich keine Bindung mehr hatte zur Privatwirtschaft. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch unabhängig ist in dieser Leitungsfunktion. Aber man hat natürlich sein Know-how und sein Wissen bringt man mit. Und die Milizionäre, die alle sind, die kommen aus einer Firma, die bringen auch ihre eigenen Interessen, müssen die aber ein bisschen draussen lassen, wenn sie bei der wirtschaftlichen Landesversorgung sind, im Sinn von der Versorgung von der Schweizer Bürger und Bürgerinnen.
Herr Schwammschulz, ich habe gesagt, ihr seid eigentlich der knallharte Wirtschaft gewesen, und ihr seid, glaube ich, relativ lang beim Galenica-Konzern gewesen, auch Chef von der Galexis, also die effektive Verteilorganisation, die man kennt. Also wenn die Apotheke etwas braucht, dann kommuniziert sie, glaube ich, mit der Galexis und nicht mit der Galenica. Und deren ihr Chef sind sie gewesen. Wie sind Sie überhaupt zu der ganzen Medikamenten- und Medizingeschichte gestossen?
Ich habe mal Pharmazie studiert und habe immer gedacht, wenn ich Pharmazie studiere, komme ich dann mal in die Wirtschaft und kann dort Marketing machen. Mein Leben war immer Marketing eigentlich gewesen und ich habe mich immer darauf gefreut, auf das. Aber ich musste dann während dem Studium feststellen, dass das trockene Lehren und eigentlich nur Abelieren nichts mit dem zu tun hat, was ich wollte. Und bin nach 2 Jahren Grundstudium ausgetreten und bin in die Pharmaindustrie, in Aussendienst. Und alle meine Kollegen haben damals gesagt, geht es eigentlich noch? Du bist auf dem wissenschaftlichen Weg und jetzt gehst du in den Aussendienst. Heute ist es ein bisschen umgekehrt. Nach 30 Jahren in der Industrie und in der Logistik heisst es vielfach, du hast eigentlich den richtigen Weg gemacht, du hast einen spannenden Weg genommen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, über Aussendienst, über verschiedene Firmen, wo ich Funktionen hatte im In- und Ausland, bin ich schlussendlich bei der Galenica gelandet, weil ich ein Pre-Wholesale-Unternehmen geführt habe, das aufgekauft worden ist von der Galenica-Gruppe, Globalfarm, und bin so nachher zur Aloga gekommen, zum Pre-Wholesale und dann zum Grosshandel. Vielleicht muss ich noch erklären, Pre-Wholesale, das ist die Lagerhaltung im Namen von Hersteller und der Grosshandel, der kauft Medikamente selber und verteilt es.
Jetzt sind wir eigentlich voll dabei, bleiben wir gerade bei der Galenica. Die Galenica ist eine ganz wichtige Organisation. Also der Gesamtumsatz Medikamente in der Schweiz sind etwa 10 Milliarden ungefähr. Und ein grosser Anteil ist in dieser Galenica-Gruppe. Und die Galenica-Gruppe, die ist ja, was Sie selber gesagt haben, Sie sind ja dann übernommen worden, also die Firma ist übernommen worden. Und so schnell kann man gar nicht zuschauen, wie die Galenica irgendwelche Firmen übernimmt und ihre Monopol, fast Monopolstruktur noch vergrössert. Wie schlecht ist das eigentlich? Jetzt als Aussenstehender, seit 21 sind Sie ja nicht mehr dabei, also jetzt dürfen Sie das schon sagen. Wie schlecht ist das eigentlich für die Schweiz, dass man dort an so einem grossen Moloch ausgesetzt sind, wo jedes Jahr, also wenn man die Aktien anschaut, von dieser Galenica, wenn andere immer wieder mal einen Einbruch haben, die Galenica-Aktie ist nur gewachsen. Die hat einen mega EBIT, was sie schreibt. Sie zahlt ganz konstante Dividenden. Also wenn man sicher sein will, dass man Dividenden bekommt, muss man eine Galenica-Aktie kaufen. Ich will jetzt keine Werbung machen hier, sonst sagt man jemand wüst nachher. Aber irgendwie sind sie schon fast ähnlich wie die Beamten bei der Galenica gesehen, indem sie einfach ein Business hatten, das zwangsläufig läuft, weil jeder, der krank wird, ist eigentlich von dieser Galenica-Gruppe abhängig.
Ja, müssen Sie vielleicht den CEO, den Mark Werner, mal einladen, damit er sich erklärt.
Aber jetzt habe ich Sie eingeladen. Genau. Und ich habe Sie eingeladen, weil Sie schon seit 4 Jahren nicht mehr dabei sind. Genau. Und weil Sie jetzt aus freien Stücken dürfen darüber reden.
Ich finde die Gruppen eben sehr faszinierend und ich bin auch sehr gerne dort arbeiten, weil wir eine Integration, das ist eine vertikale Integration von der Herstellung. Es gibt ja sagen, das Unternehmen Verfora, wo Medikamente herstellt im OTC-Bereich, Überverteilung bis in die Apotheke zum Arzt, eigentlich alles aus einer Hand bieten. Und das ist eigentlich sehr spannend und das hat mich eigentlich fasziniert. Und ich glaube, das Geschäftsmodell ist heute noch ein sehr gutes Geschäftsmodell. Und
also es muss funktionieren. Also wenn man Zahlen anschaut, das sind hervorragend, oder?
Ja.
Genau. Aber ist denn nicht so ein Moloch auch die Schuld, dass Medikamente halt teuer sind?
Also wenn wir, ich bin ja ein Grosshändler gewesen, also das heisst, wir sind ja die, die es verteilt haben. Und die Margen vom Grosshandel sind extrem klein. Also wir reden da von 1% Bruttomarge. Plus, minus.
Aber,
also
das aber ist nicht, der Konzern das hat viel mehr, viel höhere Margen. Also es ist, und das Wachstum ist auch eklatant, oder? Ja. Also wenn der Medizinmarkt, also der Medikamentenmarkt 3% wächst, dann wächst Galenica 4-5%. Das ist ja noch interessant. Genau. Oder?
Aber wo halt, Sie müssen mal die verschiedenen Bereiche anschauen. Es hat ja mehrere Bereiche. Das ist einerseits die Herstellung und der Handel mit Medikamenten, der hohe Marge hat, aber ein kleines Volumen. Sie haben die Apotheken, fast 350 Apotheken, die zur Gruppe gehören, die eine Wertschöpfung haben, eine höhere Wertschöpfung und der Grosshandel, der sehr, sehr wenig beiträgt zum
Ganzen. Wieso macht man denn den Grosshandel überhaupt?
Weil man natürlich seine eigene Apotheke gut bedienen
will. Wahrscheinlich ist es gleich nicht ganz so schlimm, wie Sie sagen. Jetzt reden wir ja gerade über die Apotheke. Mega spannend, oder? Also, die Galenica war ja mal ein Grosshändler an und für sich. Also, unter Galenica hat man eigentlich einen Zulieferer für die Apotheken oder vielleicht auch für die Spitäler oder so verstanden. Aber sicher nicht eine Apotheke. Und jetzt sagen sie über 300 Apotheken. Und dann gibt es ja noch Mitbewerber wie der Coop zum Beispiel, die auch Apotheken halten. Aber dort, wenn man nachher schaut und ein bisschen recherchiert, dann merkt man, dass nachher mit 49% oder so auch wieder Galenica hinter dran steckt. Also eigentlich ist Galenica ihr eigener Konkurrent. Das ist super, oder? Das möchte ich auch können. Das ist perfekt.
Also wir haben in der Schweiz natürlich eine Konzentration vom Grosshandel auf zwei ganz grosse. Das ist die Avosano-Gruppe und Galenica-Gruppe, wo rund etwa 80-85% vom Grosshandel hat. Wir haben Ketten. Es gibt zwei Firmen, die Ketten halten. Das ist Avosano, also Benu, der Mutterkonzern, hat eigene Kette. Und Galenica hat das. Also eigentlich da
haben Galenica ist der grösste?
Ist der grösste von beiden, ja.
Genau. Jetzt der Migros mischelt ja auch noch ein bisschen mit, oder? Die haben aus der Doc Morris raus, haben sie zur Rose rausgekauft. Und gut, Migros mischelt im Moment glaub, sowieso überall mit. Und oder dort, wo sie mitgemischelt haben, mischeln sie plötzlich nicht mehr mit. Da weiss niemand ganz genau so. Macht das überhaupt Sinn? Macht das Sinn, dass ein Coop und ein Migros gross in diesem Geschäft sind mit dem Medikament?
Ja, ich glaube, von der Distribution her, es geht ja darum, dass die Leute möglichst nahe am Markt einkaufen können, dass sie nicht weite Wege haben. Und Coop, Migros sind natürlich überall vorhanden und das macht vielleicht schon Sinn, ist auch eigentlich in diesen Gebieten, wo keine SD-Ärzte sind, also selbstdispensierende Ärzte, auch wichtig, dass dort eine Distribution ist. Und die können einen Teil von dem natürlich abdecken.
Aber was hat das mit Coop und Migros zu tun? Das verstehe ich nicht ganz.
Weil die natürlich in der Schweiz ja auch sehr gross sind. Die beiden sind ja auch rund 80% oder vielleicht sind sie ein bisschen weniger.
Aber die haben sich irgendetwas überlegt, warum dass sie dort einsteigen.
Da müssen sie Migros und den Coop fragen. Da bin ich nie dabei.
Aber die Galenica ist ja auch eingestiegen. Also sie hat sich auch etwas überlegt. Sie haben auch gesagt, das ist die Marge. Wobei ich auch schon Apotheker mit nach dürfen reden. Und die klönen aber auch, oder? Die sagen auch, oh, die ist verrückt, oder? Die Grosshändler und die Hersteller, die uns wahnsinnige Auflagen machen und so weiter. Und wir verdienen ja gar nichts mehr. Also, aber wenn man die Umsätze anschaut und nachher die EBIT anschaut, jetzt zum Beispiel von der Galenica, dann ist das schon Heulen auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, wenn man jetzt die Pharmaindustrie vergleicht, die vielleicht 40-50% Marge hat, haben wir in einer Gruppe, in einer Grosshandelsgruppe vielleicht 8%. Das sind schon noch ein bisschen Unterschiede. Oder?
Also, aber wenn die Pharmaindustrie nichts mehr macht, dann könnt ihr nicht mehr distribuieren.
Genau, dann haben wir natürlich fertig.
Also insofern sind wir schon noch froh. Übrigens, die Galenica-Gruppe macht ja eigene Produkte, oder? Mhm. Angefangen jetzt, glaube ich, mit so Eisenprodukten.
Genau.
Weil das irgendjemand hat das wollen produzieren.
Oder nicht können.
Ist das noch der Jean-Noch oder wie der heisst?
Das heisse?
Ist der Jean-Noch. Jean-Noch hat er
Jawohl.
Der später interessanterweise Verwaltungsratspräsident wurde von der NZZ. Mhm. Das ist ein ganz spannender Wechsel oder, von den Medikamenten zur NZZ. Beides ein bisschen Drogen. Ein bisschen. Wie ist das zustande gekommen? Wieso hat man das gesagt? Wieso wollte ich jetzt ein Eisenprodukt herstellen?
Das ist ein, wo der Etienne Giorno die strategischen Wechsel gemacht hat vom reinen Grosshandel zu einem Unternehmer, der Herstellung macht und Medikamente herstellt, eigene Apotheken. Da hat er sich sehr viele Feinde geschaffen mit der Apothekerschaft. Und wenn man das Modell anschaut und den Erfolg, den er damit hatte, kann man sagen, hat er nicht viel falsch gemacht. Also, und er ist ja heute noch aktiv, hat sich eine eigene Pharmafirma gekauft, OM Pharma in Genf. Vielleicht müssen Sie mal mit ihm reden, wie man erfolgreich ein Geschäft aufbauen kann von einem langweiligen Grosshandel zu einem innovativen, vertikal integrierten Konzern.
Also Sie schauen das überhaupt nicht als Problem an, Nein. dass wir in der Schweiz so eine Art eine monopolisierte Struktur haben?
Es gibt auch eine Sicherheit. Oder? In anderen Ländern ist der Grossist ein Angestellter vom Staat, kommt eine Marge über und macht einfach, was er macht. Hier sind Grossisten innovativ, probieren mit möglichst effizienten Distributionszentren zu kostengünstigen Preisen die Waren an den Markt zu bringen und zu verteilen. Und hat das Risiko, dass sie, eben, es sind zwei Grosse, die das in der Schweiz machen, die Sicherheit und sind kritische Infrastruktur, das muss man auch sagen, wenn die nicht mehr funktionieren, dann hat die Schweiz Kopfweh und Husten und alles Wüste. Oder?
Aber wenn Galenica grobe Fehler macht, dann haben wir ein Versorgungsproblem in der Schweiz.
Ja, das wäre so.
Man hört immer wieder von auch grossen Firmen, was ich übrigens nicht verstehen kann, dass sie irgendwie gehackt worden sind und dass ihre EDV-Systeme plötzlich nicht mehr laufen und dass sie ihre Daten verloren haben oder dass sie Daten gekryptet bekommen haben etc. Wie gross ist eigentlich die Gefahr?
Die Gefahr ist da,
so ein Distributor plötzlich einfach am Morgen früh sagt, wir haben keine Ahnung mehr, wo unsere Produkte sind und wo unsere Lager sind und was wir überhaupt haben.
Da ist wichtig, dass nach außen die Firewalls sehr hart gehärtet sind, dass das nicht passiert. Ist bis heute nicht passiert, ist ein Risiko, das muss man sehen. Und das ist auch bei der kritischen Infrastruktur, wird das hinterfragt. Ich war gerade letzte Woche an einer Tagung, wo wir das besprochen haben. Wie härtet man die Systeme, wie härtet man so eine Firma, dass das eben nicht passiert. Man hat zwei Rechnungszentren, man hat alle Daten on-premise, das heisst vor Ort, die sind nicht in der Cloud. Und man kann vom einen aufs andere wieder zurückspringen und die Daten einspielen. Aber bei der heutigen Lage, wo sehr viel Angriff auf Firmen gemacht wird, ist das ein Bedrohungsszenario. Zum Glück haben wir zwei grosse Grossisten. Wenn der eine ausfällt, kann der andere übernehmen.
Tun denn die Hersteller wie ein Roche oder ein Novartis effektiv auch sagen, wir liefern einen Teil von unserer Produktion an die Galenica? Und an die Organisation und einen Teil liefern wir an die andere Organisation? Oder sagen die einen, wir arbeiten mit der Galenica und die anderen arbeiten mit einem anderen Distributor?
Das sind eigentlich die Apotheker und die Ärzte, die entscheiden, welchen Distributor das sie nehmen. Und die meisten Apotheker haben eine duale Strategie, also die haben einen Hauptgrossist und einen Nebengrossist. Also in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel Galenica Galexis ausfällt, würden sie auf Avosano springen. Oder wenn sie bei Avosano sind, dann könnten sie auf Galexis springen.
Wer gibt den Apotheker die bessere Marge?
Ja, das ist aufgrund von ihrem Warenkorb, den sie einkaufen, habe ich viel billige oder viel teure Produkte, kann das entscheidend sein. Das tut der Apotheker ausrechnen mit seinem Grossist, was für ihn am optimalsten ist.
Das heisst, dass wenn ihr eine Apotheke auftut, dann lade ich euch beide ein. Die beiden Grossisten, du meinen Mix mal darstellen und dann komme ich noch vierten.
Genau.
Und was ist denn oft entscheidend? Wieso entscheide ich mich für die Galenica-Gruppe entscheiden oder wieso entscheide ich mich für einen Mitbewerber entscheiden?
Also da sage ich jetzt als ehemaliger Chef von einem Grossist, ist meistens der Chauffeur oder die Chauffeuse, der beim Apotheker vorbeikommt. Weil das ist der persönliche Kontakt und die Visitenkarte des Grossist. Also wenn Sie einen netten, guten Mitarbeiter haben von einer Galexis, werden Sie vermutlich wegen 2,50 Franken pro Monat nicht zum anderen Grossist wechseln.
Geht es um sehr wenig in dem Fall, ja. Zwischen den beiden Grossisten?
Ja.
Wie gefährlich ist es, dass die beiden Grossisten da miteinander zwischendurch gehen, zu Nacht essen?
Also wir haben ja einen Verband Pharmalog und dort bin ich zufällig auch noch Präsident davon.
Und das habe ich auch noch sind beide dabei?
Dort sind beide dabei, ja.
Das heisst, also, Sie sind nicht der Mann, der mit dem Fax Daten bekannt geben kann?
Nein, man muss das so vorstellen. Ein Verband hat ja auch ein Interessensverband. Wenn irgendwelche politische Vorstöße passieren, dann probiert man als Verband zusammenzustehen und das entweder zu unterstützen oder auch zu bekämpfen. Und das ist natürlich am Präsidenten seine Aufgabe, das politisch umzusetzen. Da ich aber auch in der wirtschaftlichen Landesversorgung eine Aufgabe habe und in der Privatwirtschaft, nennt man das Private-Public Partnership. Und das wird vom Bund auch unterstützt, dass wir eben als wirtschaftliche Landesversorgung in der Industrie immer noch aktiv sind und das Know-how behalten. Haben wir einen Versorgungsengpass, kann ich mit meinen Kollegen, die jetzt verantwortlich sind für eine Galexis oder eine Avosana, reden, wie können wir das Problem lösen? Oder sie haben das Problem, während der Pandemie riesige Bestellungen nicht durchgebracht. Dann haben wir durchgebracht, dass wir das Nacht- und Sonntagsfahrverbot aufheben konnten, dass die Distributionszentren können während dieser Zeit beliefert werden. Das sind so Hilfsmittel, die der Bund auch unterstützt.
Sie sind ja fast wie eine von den Parteien, und nachher wird der Bundesrat, und dann darf ich ja nicht mehr Parteipolitik machen, sondern dann muss er so ein bisschen drüber stehen über dieser Geschichte, und dann muss er vielleicht auch mal etwas vertreten, was er vielleicht gar nicht so wahnsinnig lustig findet, oder sollte es so vertreten, dass es draussen gar niemand merkt, dass es nicht so lustig findet. Ist das also für Sie auch ein bisschen ähnlich gewesen, wo Sie nachher jetzt Präsident von diesem Verband geworden sind und wo Sie bei der wirtschaftlichen Landesversorgung angefangen haben, dass Sie so wie zwei Hüte haben müssen anlegen?
Ja, also ich würde so sagen, wenn ich bei der wirtschaftlichen Landesversorgung bin, dann habe ich den Hut von der wirtschaftlichen Landesversorgung an. Wenn ich bei der Pharmalog bin, dann bin ich der von der Pharmalog. Da habe ich eigentlich keine schizophrene Situation, wo ich mich persönlich nicht wohlfühle. Es gibt manchmal Schnittstellen, die schwierig sind. Und dort muss ich dann immer schauen, in welcher Situation helfe ich, kann es nützlich sein. Und da ist für mich immer das Allgemeinwohl eigentlich im Vordergrund. Darum habe ich auch die Funktionen übernommen und bin nicht mehr in der Industrie mit einem grossen Lohn, sondern in einer Funktion, wo ich ein Taggeld bekomme. Ich kann mir ganz ehrlich sagen, beim Bund komme ich ein Taggeld über. Für das würde ich sehr wahrscheinlich niemand arbeiten, sondern das ist eine Entschädigung für meinen Umtrieb, aber nicht ein Lohn. Und das finde ich eigentlich auch wichtig, dass man dort nicht aus Eigeninteresse aktiv ist, sondern aus einer Überzeugung. Und meine Überzeugung ist, eine wirtschaftliche Landesversorgung ist eine intelligente Lösung, weil sie ist kostengünstig und sie hilft. Man könnte vielleicht noch darauf zurückkommen.
Aber es sind vielleicht schon zwei Paar Schuhe, die einen anderen ein bisschen weh machen. Also wenn wir jetzt Folgendes überlegen, jetzt wird das Medikament als Pflichtlager taxiert. Das heisst, das muss ins Pflichtlager rein. Und jetzt findet zum Beispiel der Hersteller, das ist gar nicht so wahnsinnig lustig, oder? Eigentlich will ich das lieber nicht. Und jetzt geht er halt zum Präsidenten von der Pharmalog und vom Verband und ruft ihn an und sagt, lass mal, ist nicht so lustig. Und dann geht der Präsident über und geht nach Bern und ist jetzt der Chef von Leiter Fachbereich Heilmittel und sagt, ja nein, das braucht wirklich kein Pflichtlager.
Zum Glück, als Grossist habe ich nie ein Problem. Und als Präsident von der Pharmalog kommt keine Industrie zu mir wegen der Pflichtlager. Er kommt direkt zu mir zur wirtschaftlichen Landesversorgung. Und dort habe ich den eindeutigen Hut an. Wir entscheiden nicht nach Lust und Laune, was in ein Pflichtlager kommt, sondern das sind die lebenswichtigen Produkte, die lebensnotwendig sind, wo wir sehen, die werden zum Beispiel nur noch einmal in China produziert. Und das Risiko ist von einem Ausfall ist dort relativ hoch. Dann verlangen wir ein Pflichtlager oder mindestens eine Meldepflicht. Und das heisst, nicht wir, der Bund, hat die Ware am Lager, sondern der Hersteller behaltet die Ware. Und weil sie rolliert, verfällt sie nicht und ist eigentlich immer verfügbar.
Ist es so, dass wenn ich ein Pflichtlager aufbauen muss, als Firma zahle ich das auch selber? Mhm. Also ich kann nicht am Bund gehen und sagen, du musst mir jetzt noch 7 Millionen zahlen, weil ich muss mein Lager vergrössern muss, sondern ich komme die Aufgabe, das ist gesetzlich normiert. Also, ja. Also wenn ich einen Brief von euch bekomme, ich muss jetzt das Pflichtlager aufbauen und dann sage ich, aber dann muss ich eine Halle haben und die Halle kostet mir 4 Millionen, dann ist das einfach so. Schluss, fertig.
Das ist so, ja. Das ist im Landesversorgungsgesetz so festgehalten. Wir haben ein Helvecura, das ist eine Organisation, das ist ein Verein, der schaut, dass eine Entschädigung auch passiert. Aber die Hersteller, die ein Pflichtlager halten müssen, müssen die einzahlen. Also sie kommen eigentlich das Geld, das sie einzahlen, zum Teil wieder zurück. Aber am Schluss decken sie das. Und das ist eigentlich, wie soll man sagen, auch für uns in der Schweiz ein riesen Nutzen, dass da die Herstellerfirmen die Kosten selber tragen.
Wie viel in Franken sind die Pflichtlager wert, die in der Schweiz etwa liegen?
Man muss sich vorstellen, meistens sind es ja ältere Produkte, die schon lange im Markt sind, die nicht mehr sehr, sehr teuer sind. Aber die schiere Menge davon, also das ist, wir haben heute 130 Artikel, also Wirkstoffe am Lager. Und ich würde schätzen, das dürfte zwischen 500 und 700 Millionen sein.
Wenn ein Wirkstoff von zwei Herstellern stammt, Wer kommt denn die Pflicht über das Ding ins Pflichtlager rein zu tun und wer nicht?
Beide.
Beide gleich?
Ja, also entsprechend ihrem Marktanteil und dem Verbrauch müssen sie 3 Monate Lager halten. Also wenn jetzt einer 40% hat, muss er einfach 40% von 3 Monaten auf dem Lager haben und der andere hat 60% auf dem Lager.
Wie funktioniert eigentlich die Lagerhaltung? Also wenn ich jetzt ein Medikament brauche, der Doktor verschreibt mir das und ich gehe zur Apotheke, hat die Apotheke dann für ein Jahr lang Lager? Oder wie lange hat die Apotheke eigentlich Lager?
Also sie haben ja verschiedene Apotheken. Sagen wir, eine Bahnhofapotheke, die keinen Lagerraum rundherum hat, wo er am teuren Ort ist, oder eine Bahnhofstrasse, hat praktisch kein Lager. Der wird 2 bis 3 bis 4 Mal pro Tag.
Aber er gehört wieder irgendwie in den Verband rein, vermutlich, und die haben wieder ein Lager?
Nein, der gehört eigentlich nicht in den Verband. Die meisten Apotheken sind entweder in der Kette oder in einer Gruppierung.
Aber in der Kette haben sie eigene Lager?
Haben sie auch keine eigene Lager, die kaufen über Grossisten.
Das heisst also, Apotheken keine Lager?
Geringe Lager. Also bei den schnell drehenden Produkten, also wie zum Beispiel in der Hustenzeit, wo sie ein Hustensirüppli brauchen, oder in der Heuschnuppenzeit ein Heuschnuppenmittel, das wird dann vielleicht für 10 Tage ein Lager genommen und die anderen Produkte werden just in time für sie besorgt, am Nachmittag, wenn sie am Morgen kommen, können einkaufen.
Also wenn die beiden grossen Distributoren Husten bekommen, jetzt im übertragenen Sinn nicht echt, weil sie hätten sie als Medikament, das sie holen könnten gegen Husten, dann würde bedeuten, dass nach 2 Tagen sind die Apotheken dicht.
Also die Apotheken würden nicht mehr versorgt, das ist richtig. Jetzt haben wir eben das duale System, dass 2 grosse Hersteller da sind, also 2 grosse Distributoren da sind. Dadurch sind wir eigentlich auf einer relativ guten Situation.
Aber wahrscheinlich könnte der andere Distributor gar nicht übernehmen, oder? Wenn der eine Distributor ausfällt, weil er also so viele Kunden hat, dass er selber nicht einfach Übermengen hat.
Richtig, da gibt es auch eine gewisse miteinander Vereinbarung, dass man einander hilft. Das heisst, man priorisiert im Produkt, das man nachher an die Apotheke liefert, nach Wichtigkeit, also verschreibungspflichtige A- und B-Produkte. Produkte, die für die Ernährung da sind, also für Nahrungsmittel, für Sondennahrung etc., die sind prioritär und Kühlprodukte, die kommen immer. Hingegen zum Beispiel ein Produkt wie ein Lippenstift oder so, der kommt einfach dann, wenn er kommt. Also man tut das priorisieren, dass Medikamente immer da sind, die wichtigen. Und die weniger wichtigen Medikamente, die nicht so schlimm sind, die kann man ein bisschen noch, vielleicht alle 24 Stunden liefern oder alle 36 Stunden. Und der Lippenstift kommt dann vielleicht einmal in der Woche.
Wie sieht eigentlich die moderne Distributionssituation aus? Also wir haben ja, zu Rose war ja auch die Idee gewesen, dass sie digitale Rezepte verarbeiten, eine Lagerhaltung machen, Medikamente verschicken online. Und dann gibt es Redcare, das ist der Mitbewerber, der ja mittlerweile noch mehr gewachsen ist, wo denen ihre Lager in Holland, glaube ich, sind. Aber Swiss Medic, glaube ich, ist, nein, wie heisst die, wo integriert wurde, ist Galenica, wo auch Online-Handel macht.
Also das ist, also Redcare ist ja eine Gruppe, ich gehöre bei der Gruppe.
Ja genau, jetzt gibt es ja die andere, also Doc Morris Gruppe, oder?
Doc Morris
und Redcare. Und Redcare hat ja, ist Galenica auch wieder beteiligt, genau. Daran. Und da gibt es ja da in Zuchwil gibt's eine Firma, wie heisst die?
Mediservice.
Ah, Mediservice heisst die, genau. Ganz genau. Die ist auch wieder daran gedacht, dass man Online-Handel macht, oder? Wie funktioniert denn das heute? Also wir machen ja viel mit Digitec und Galaxus und Brack und wie sie alle heißen, oder? Wie funktioniert denn das? Ist das auch wieder abhängig von der Galenica?
Nein, also es ist ja so, wir haben ja die Schweiz zugelassenen Medikamentlisten A, B und D und E. Und das sind die Medikamente, die sie da kaufen, die kommen aus der Schweiz. Medikamente können sie nicht aus Deutschland via Gross, also Handel
in die Schweiz. Also Redcare darf das nicht in die Schweiz hineinlassen, aus dem Lager Holland?
Wenn Sie jetzt als Patient für einen Monat maximal Ware bestellen, können Sie das dort einkaufen und Sie bekommen das Medikament gegen Rezept über. Sie müssen aber ein Rezept haben. Es wird einfach nicht vergütet in der Schweiz. Das ist nicht so interessant für den Patienten.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also wenn ich das Medikament bei der Apotheke hole oder bei meinem Doktor, dann komme ich es vergütet über. Wenn ich aber im Prinzip den billigen Weg nehme, wo nicht noch Leute und Miete und Zeug und Sachen dahinter ist und genau das gleiche Medikament bekomme, dann muss ich es selber zahlen.
Das genau gleiche ist vielleicht eine Frage, ob sie genau das gleiche bekommen, was sie vom Arzt verschrieben bekommen. Weil wir haben in der Schweiz gewisse Wirkstoffe und gewisse Produkte zugelassen, die im Ausland nicht zugelassen sind und umgekehrt. Also es kann sein, sie kommen dann irgendetwas über. Und das, was in der Schweiz abgegeben wird, das wird von der Schweizer Krankenkasse vergütet. Und im Verschreibungsbereich, wenn Sie es zum Beispiel zu einer Mediservice, Redcare oder zur Rose schicken, Ihr Rezept, dann kommen Sie Schweizer Ware über, die auch vergütet wird. Also der Handel funktioniert so.
Warum hat sich die Galenica-Gruppe bei der Redcare-Gruppe beteiligt?
Ich nehme an, das ist jetzt, ich bin nicht dabei gewesen, also das war nach meiner Zeit gewesen. Ich nehme an, dass sie einfach das vollständige Sortiment anbieten von Onlinehandel und stationärem Handel. Das ist eigentlich eine Strategie, die alle haben, dass man beide Systeme anbietet. Je nach Patient, je nach Kund, dass er, wenn er schafft, zum Beispiel das Produkt zugeschickt bekommt und jemand, der Zeit hat, kann in die Apotheke.
Wenn jetzt das holländische Lager von Redcare geht drehen über die Medicare, jetzt habe ich den Namen, glaube ich, bei anderen, irgendwie ist ein bisschen kompliziert, wo ja eine Schweizer Firma ist, dann ist es aber wieder vergütet nachher.
Also wenn er ein Rezept hat, das er in Deutschland einlöst oder in Holland?
Nein, er löst jetzt bei Medicare ein in Zuchwil.
Ja, bei Mediservice, wenn er es dort einlöst.
Ah, Mediservice, Entschuldigung.
Das sind meistens auch Produkte, die nachher noch einen Zusatz Betreuung brauchen. Also Mediservice ist spezialisiert für seltene Krankheiten, schwierige Patienten mit schwierigen Krankheiten, die ihre Medikamente spritzen oder irgendwie so. Und da gibt es eine Hilfe, eine Unterstützung und das ist Mediservice für einen solchen Bereich. Und Redcare ist eigentlich für den allgemeinen Bereich. Sie haben ein Rezept, sie wollen ein Produkt haben.
Gehen wir wieder zu den Pflichtlagern.
Genau.
Die Pflichtlager, die muss ich mir effektiv physisch vorstellen. Das ist also, man hat herausgefunden, der Hersteller muss die Pflichtlager, wenn er von euch verdonnert wird, muss er die tatsächlich anpacken. Und wie lange hat er denn Zeit? Also jetzt habe ich ein Medikament, das ich produziere und plötzlich flattert mir von euch ein Brief in die Bude rein und sagt, du musst jetzt sofort 3 Monate Pflichtlager halten.
Genau. Also wenn er diesen Brief bekommt, dann nimmt er Rücksprache mit der Helvecura, das ist die Pflichtlagerorganisation, und bespricht mit ihnen, wie schnell dass sie so ein Lager aufbauen können. Weil es wäre nichts, das wäre verheerend, wenn er jetzt würde sofort 3 Monate müssen ein Lager haben und er hat zum Beispiel nur 3 Monate Lager, dann wäre er am Markt nachher nicht mehr versorgt. Also machen wir eine Planung mit ihm, in welchem Zeitraum kannst du mehr Ware besorgen und die an Lager legen, damit das Pflichtlager aufgebaut wird. Normalerweise passiert das innerhalb von 6 bis 12 Monaten, wenn es notwendig ist, bei sehr aufwendige Produkte, also biologisch hergestellte Produkte, kann es auch sein, dass man 2 Jahre braucht, bis man die Pflichtlager hat. Und kann auch sein, dass man statt 3 Monate nur 2 Monate Pflichtlager macht, weil das sinnvoll ist.
Wir hören in den Nachrichten und wir lesen, dass gewisse Medikamente eigentlich nicht mehr erhältlich sind. Wir hören von Antibiotika, die keine Wirkung mehr haben. Wie funktioniert jetzt das ganz genau? Also warum hat das Medikament plötzlich Shortage? Wieso klagt das Spital, dass sie müssen auf ein anderes Produkt ausweichen, weil sie im Moment das nicht mehr bekommen? Habt ihr da versagt, weil ihr eure Pflichtlager nicht richtig angelegt habt?
Also das ist ja nicht eine Frage von der Pflichtlager, sondern es ist eine Frage von der Herstellung. Die meisten Produkte, die wir im Pflichtlager haben, sind eben, wie gesagt, ältere Produkte, generische Produkte, die Generika sind. Und die kommen meistens in Produktion irgendwo aus dem asiatischen Raum, Indien, China. Und wenn dort dann etwas passiert, es hat schon einen Brand in einer Firma gegeben, wo alle sich darauf zurückgegriffen haben, dann fehlt die Ware, die Lieferungen fehlen. Dann
in ist das ein Fall in Indien gewesen?
Das war ein Fall in China gewesen.
In China? Also ich habe mal einen Beitrag gesehen über Indien, wo man sieht, wie die Medikamente dort produziert wurden. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich noch mal ein Medikament schlucken oder nicht. Ist das tatsächlich so?
Ja, also jetzt Funkto Produktion, das sind natürlich sehr hohe Ansprüche. Das ist
gut, theoretisch?
Nein, ist nicht nur theoretisch. Also das prüft Swissmedic genau, ob das auch dem entspricht, was Wirkstoffgehalt, Qualität, Reinheit und so weiter. Das können sie nicht bringen, dass sie da irgendwie ein zusammengebasteltes Produkt haben. Darum sage ich auch, ist ja auch Gefahr, wenn ich irgendwo das Produkt im Ausland einkaufe, was komme ich über? Komme ich ein europäisches oder ein amerikanisches Produkt über, das einen Qualitätsstandard hat?
Aber der Wirkstoff kommt ja eh aus China oder aus Indien oder irgendwo.
Genau,
oder?
Der Wirkstoff wird dann geprüft auf Gehalt, Reinheit und Qualität. Und nur wenn er diesen Anforderungen entspricht, wenn er in der Zulassung ist, dann kann man die auch einsetzen. Sonst wird man die verwerfen oder ablehnen. Und das kann ja auch passieren. Sie haben den Wirkstoff über, haben ihn bestellt und der Wirkstoff ist nicht rein oder nicht genügend. Dann müssen sie ihn verwerfen und wir haben das Problem. Es verwirft dann auch bei uns, unsere Planung. Das heisst, der Hersteller kann nicht mehr liefern. Und das passiert etwa, dass Qualitätsmängel da sind und er liefert nicht mehr. Und dann kommt das Pflichtlager zum Tragen. Und das Pflichtlager hat die erste Aufgabe, Gleiches mit Gleichem ersetzen. Also wenn jetzt ein Hersteller nicht mehr liefern kann, kann er mal seine Pflichtlager brauchen, falls nicht ein Konkurrent genügend Material am Lager hat. Also es geht nicht darum, wer kommt was über, sondern wir müssen schauen, dass alle den richtigen Wirkstoff zur richtigen Zeit haben.
Warum hat man früher von dem viel weniger gehört? Also das war selten, gewesen, ja. dass man irgendein Spital hat müssen, bekannt geben, dass es einfach einen gewissen Wirkstoff im Moment nicht mehr hat und die Patienten wegen dem gar nicht mehr pflegen oder aufnehmen. Und jetzt, denke ich, ist das fast alltäglich, dass man irgend von einem Wirkstoff hört, der im Moment mangelbar ist.
Es gibt zwei Punkte. Einerseits, bis 2019 hat man wirklich sehr, sehr wenig solche Fälle gehabt. Dann ist die Pandemie gekommen. Und das hat die ganze Lieferkette auseinandergebracht. Und wir haben dort ein riesiges Problem gehabt, dass einfach kein Wirkstoff mehr gekommen ist.
Warum ist die ganze Lieferkette zu Unteropsie gekommen?
Weil die einzelnen Länder zum Teil nichts mehr rausgelassen haben. Also China hat nicht mehr rausgelassen, hat ihre Ware selber brauchen und nicht rausgegeben. Oder wir haben auch Beschränkungen gehabt in den Ländern, dass die Wirkstoffe gar nicht mehr können weggegeben werden. Und dann sind die Produzenten zum Teil auf dem Trocknen gesessen. Oder wir haben auch gehabt, Deutschland hat die Ware gebraucht und hat dann einfach keine Zusatzware mehr in die Schweiz gemacht. Das sind solche Probleme.
Das heisst also, die Wirkstoffe sind früher hier produziert worden und darum hat man selber können changieren und jetzt plötzlich hat man aufgehört, die Wirkstoffe in der Schweiz zu produzieren oder sogar in Europa und man ist vollständig abhängig von dieser Lieferkette aus Asien.
Es gibt zwei Punkte. Bis, sagen wir, vor 10, 15 Jahren sind viele von diesen Wirkstoffen, die wir heute im Pflichtlager haben, noch Originalhersteller gewesen, wo die Wirkstoffe wirklich da hergestellt haben. Und natürlich, als Originalhersteller wollen sie gerne höhere Margen haben und die Generika haben sehr tiefe Margen. Dann tut man die abverkaufen oder geht die auf. Und der Generikahersteller, der schaut, wo er zu günstigsten Preisen einkaufen kann. Das ist auch ein Punkt, wo wir auch daran kämpfen, dass wir durch die extreme Preissenkung bei diesen Billigmedikamenten, also bei einem Antibiotika reden wir von 2,50 Franken, 3 Franken für eine Schachtel, dass die noch eine Preissenkung erleben. Und dann muss man ausweichen. Zuerst ist ausgewichen worden im europäischen Raum, im asiatischen Raum. Und jetzt zieht man sogar zum Teil Produkte zurück, weil man es nicht mehr finanzieren kann zu diesem Preis. Oder?
Was müsste man machen? Also, was müssen wir jetzt verändern? Also müssen wir jetzt das Generika... Das ist ein Medikament, das der Patentschutz verloren hat. Also wenn Sie von Originalpräparat reden, dann ist immer noch ein Patentschutz so, oder? Und beim Generika eben nicht mehr. Das würde jetzt bedeuten, wenn man der Schweizer sagt, und ich muss den Wirkstoff effektiv hier verarbeiten, hier herstellen und ich muss das Medikament hier machen, dann wird das Generika doch immer so teuer werden.
Mindestens, ja. Aber es macht auch keinen Sinn, dass man das in der Schweiz herstellt für die Schweiz, sondern es ist eigentlich, müssen wir europäisch herstellen für Europa. Und das passiert ja zum Beispiel bei Penicillin. Gibt es einen Hersteller, Sando, der in Österreich 90% der Schweizer Penicillin herstellt.
Das ist, weil die Österreicher, glaube ich, mitgeholfen haben.
Dort haben sie noch
mitfinanziert. Die haben staatlich mitfinanziert. Ja. Und das machen wir in der Schweiz nicht.
Das ist ein Projekt, das man vermutlich muss machen, dass man mitfinanziert in Europa.
Das heisst, die Wirtschaft schreit nach dem Staat.
Schreien nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich eine Notwendigkeit, dass man das, was wir als Grundversorgung brauchen, dass wir nicht an einer Infektion sterben am Schluss, was wir in den letzten 80 Jahren nicht mehr gemacht haben, in Zukunft auch nicht passiert. Wir müssen schauen, dass wir die Notversorgung, die Grundversorgung auch in Europa können sicherstellen können.
Warum kommt die Idee jetzt auf? Warum? Also das ist ja nicht etwas, wo man wahrscheinlich gestern gemerkt hat, sondern das merkt man ja wahrscheinlich schon lange. Und Sie haben ja gesagt, dass Sie seit den 10er Jahren sind Sie bei der Pflichtlagersituation mit dabei, also mitschuldig ein bisschen. Genau. Warum merkt man das erst jetzt und warum kommt die Idee jetzt auf?
Also gemerkt tut man das schon lange und eigentlich die Idee war immer da gewesen. Aber man hat auch jetzt eine Expertenkommission eingesetzt und die ist auch zu dem Schluss gekommen. Also das ist nicht etwas Neues, aber es ist jetzt wirklich akut. Und wenn man ein bisschen nachschaut, bei den seltenen Erden würde ich jetzt mal ein Beispiel geben. Wenn China nicht will und nicht mehr liefert, dann hat man ein Problem. Und genau so ist es bei den Medikamenten. Man muss schauen, wie wird man unabhängiger von einem chinesischen oder von einem asiatischen Import.
Was macht ihr effektiv? Ihr seid ja näher der Politik dran jetzt. Durch die wirtschaftliche Landesversorgung. Wettet ihr eigentlich, dass wir die Preise verdreifachen, verzehnfachen von diesen Generikas und sagen jetzt, dafür die wieder in der Schweiz herstellen?
Nein, ich glaube, das bringt nichts. Also einfach ein Preisschild dran hängen und dann hoffen wir, dass das in der Schweiz wieder produziert wird oder in Europa. Das funktioniert nicht.
Aber die Österreicher haben es gemacht?
Sie haben eine bestehende Anlage unterstützt. Dort war eine Planung, dass man das wirklich weiter ausbauen und aufbauen will. Und der Staat hat einen gewissen Teil dazu herangetragen, dass man das machen konnte.
Mit Pflichten an Hersteller?
Das weiss ich nicht, da müssen Sie mal Sondo fragen, wie es bei Ihnen ist. Aber ich glaube es nicht, dass Sie Bezugsrecht haben. So wie ich es mal gelesen habe, hat der Staat Österreich nicht ein Vorzugsrecht.
Aber wie lösen wir jetzt das Problem? Herr Amstutz, können Sie uns das Problem lösen?
Nein, lösen können wir es nicht. Wir müssen schauen, dass wir die Produkte, die kritisch sind, auch mit den Herstellern zusammen wieder in der Schweiz können, verfügbar machen können. Wie auch immer. Also wir haben zum Beispiel vor 4 Jahren, 5 Jahren sehr eine grosse Problematik gehabt bei den starken Schmerzmitteln, bei den Opiaten. Und dort hat der Hersteller eine neue Fabrik aufgebaut in Europa, damit er dieser Nachfrage auch nachmacht. Und das hat aber eine Übergangszeit gegeben, bis das wieder funktioniert hat. Und heute sind wir wieder in einer besseren Situation, dass die Waren wieder da sind und wir eigentlich die Pflichtlager wieder können schliessen von den schweren Opiaten.
Sie haben ja noch eine andere Aufgabe. Sie sind, glaube ich, die Apotheke vom Unispital, die heisst jetzt ein bisschen anders. Wie heisst die mittlerweile?
Zürifarm.
Zürifarm, wunderschön. Die hat man verselbstständigt. Die ist in eine eigene juristische Person ausgeliefert worden, wie man so schön sagt. Und dort sind Sie, glaube ich, auch noch der Präsident. Oder?
Dort bin ich Verwaltungsratspräsident, ja.
Wo hängt jetzt das Ding wieder?
Also, wir haben ja eigentlich die kantonale Hoheit bei der Versorgung. Grundsätzlich müsste eigentlich der Kanton schauen und der Bund hilft nur. Und in der Pandemie musste ich feststellen, dass eben so die kantonalen Systeme, dass wir die gar nicht können und auch nicht richtig wissen, wie die funktionieren. Und als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich gefunden, das ist jetzt wirklich mal eine gute Gelegenheit, auch tiefer in die Kantone hineinzusehen, was läuft eigentlich dort ab. Und mit dem Wissen von Logistik, Distribution, Produktion und dem Netzwerk, dass ich dort auch etwas helfen kann, dass die erfolgreich sich verselbstständigen kann. Und das haben wir eigentlich jetzt seit 2 Jahren sind wir dran.
Es ist die Apotheke, die für das Unispital zuständig ist.
Es war mal die alte Kantonsapotheke, ist heute nicht mehr.
Wer beliefert die?
Sie beliefert das Universitätsspital Zürich, Winterthur und noch ein paar kleinere Spitäler, die sie auch noch
beliefert. Also ausschliesslich die Spitäler werden beliefert.
Absolut.
Da kann niemand anrufen und sagen, ich hätte gerne.
Nein, das ist nicht der Punkt.
Ein Medikament.
Sie können aber mit dem Rezept an den Universitätsschalter gehen, dann haben Sie das Medikament dort drüber. Aber das ist nicht die Idee davon.
Wie wird die Marge dort gehandhabt? Also eine Apotheke hat ja eine Marge.
Ja.
Und jetzt haben wir das Ding verselbstständigt. Genau. Jetzt können Sie nicht mehr einfach 1:1 durchliefern als Unispital, sondern jetzt sagt da eure juristische Person, Edge-Badge, oder? 1. April, das ist vorbei. Wir hätten gerne 30% Marge. Und das jagt ja dem blöden, Entschuldigung, der Direktion vom Unispital die Margen auf und damit wird das Zeug viel teurer.
Wir müssen vielleicht noch die Aufgaben, die Zürifarm hat, noch rasch anschauen. Es ist auch die Produktionsstätte für all die Medikamente, die es nicht mehr gibt am Markt oder ein Universitätsspital oder ein Spital braucht. Der grösste Teil der Marge ist die Produktion. Also sie stellen onkologische Präparate herstellen, sie stellen Produkte, die nicht mehr verfügbar sind, herstellen und die verkaufen sie mit einer Marge am Spital. Ganz normal. Der Handel, also die Produkte, die nur logistisch geliefert werden, da haben sie eben, wir reden da wieder von diesen 1 oder 1,5% Marge, die drauf sind, Bruttomarge, das ist genau gleich wie beim Grosshandel. Das ist nicht das Geschäft, wo eine Firma wie eine Zürifarm zum
Aber was hat sich jetzt verbessert für so ein Spital, seit die juristische Person ausgeliefert ist worden?
Also es ist so, der Besitzer von der Zürifarm ist das Universitätsspital seit 2 Jahren. Also ich rapportiere eigentlich an den Spitalrat. Vom Universitätsspital.
Dann können wir wieder Dividenden über von ihrer eigenen Tochter, oder wie?
Wenn es mal Dividenden gibt, ja.
Noch nicht?
Wir sind in einer Vergangenheit gestartet, die sehr stark rot war. Und wir sind auf dem Weg jetzt in Schwarz hinein.
Gut, Zürich ist ja rot, oder? Das ist ja dort normal.
Genau, darum schauen wir, dass wir es jetzt schwarz oder grün bringen.
Okay, ja, grün ist vielleicht auch nicht so gut.
Ah, ist nicht so gut, okay.
Okay, also man sieht, das ist ein weiterer Hut. Und jetzt müssen wir unbedingt von dieser komplexen Geschichte ein bisschen Pause machen. Christoph Amstutz, Sie sind von Peru zurückgekommen, jetzt gerade vor kurzem. Wie ist eigentlich die wirtschaftliche Landesversorgung in Lima, sprich in Peru?
Also ich habe dort eine spannende Apotheke gesehen. Also so würde man bei uns sehr wahrscheinlich nicht eine Apotheke betreiben können, nämlich von außen. Der ist geöffnet auf 2 Seiten und hat 2 Rückwände. Und, und wenn man ein Medikament kauft, kommt man dann zum Teil einen halben Blister rüber.
Also was ja eigentlich sinnvoll ist, oder?
Sinnvoll ist. Ich habe nämlich Husten gehabt und bin ein Medikament gekauft und hat man mir aus einem grossen Päckchen ein Blister mit 5 Tabletten gegeben. Und ich habe das eigentlich noch cool gefunden.
Wäre das nicht etwas, was man bei uns auch viel gescheiter würde machen? Weil, genau. Wie viel Prozent der Medikamente schmeißen wir eigentlich weg?
Wir rühren relativ viel weg. Jetzt haben wir aber während der Pandemie haben wir eine Taskforce gehabt der wirtschaftlichen Landesversorgung im BWL. Und dort haben wir auch gesagt, dass man Antibiotika, wo man Mangellage ist, kann man vereinzeln. Der Apotheker kann jetzt genau das abgeben.
Darf er das immer noch?
Das darf er immer noch. Ist immer noch. Die Liste ist immer noch öffentlich und die wird auch vergütet.
Aber es ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich in eine Apotheke gegangen und habe gesagt, Moment, er hat Schere vorgenommen und hat etwas rausgeschnetzelt.
Da sind sie glücklicherweise nicht auf Antibiotika angewiesen und ein gesunder Mann gewesen, und darum haben sie das auch nicht erlebt. Aber es hat es gegeben, ja, das sind zum Beispiel Patienten. Man hat ja, sagen wir, eine Indikation bei einem Antibiotikum und das heisst, man muss 7 Tage lang je 2 Tabletten nehmen. Da gibt es eine andere Indikation, das heisst vielleicht, man muss 7 Tage eine nehmen, also würde ein Blister länger statt 2. Und das hätte man auch können machen während dieser Zeit und auch heute noch, dass man könnte einzeln vereinzeln. Ist für den Apotheker ein bisschen unangenehm, weil er muss das dokumentieren, er muss mehr Aufwand betreiben, ist natürlich einfach das ganze Schachtel.
Peru war jetzt aber nicht eine Apothekerreise gewesen, oder?
Nein, absolut.
Um möglichst viel krank werden?
Nein.
Man wird ja oft krank als Europäer, wenn man in solche Länder geht. Verwünscht man irgendwelche Sachen. Also ist die Apotheke schon noch wichtig. Aber das war ja, glaube ich, nicht der Hauptgrund, wieso sie nach Peru sind gegangen.
Das war reine Ferien und Interesse an einem spannenden Land. Und ich reise auch gerne und tue mir eigentlich die Welt anschauen und mein Bild von der Welt so schaffen, dass ich im Land möglichst lang umeinander reisen und mit Leuten aus dem Land auch reden.
Wir haben ja von Südamerika ein gewisses Bild. Also jeder, der Tagesschau, Nachrichten, Zeitungen, egal was, konsumiert, hat ein gewisses Bild von dem Südamerika und auch von Peru. Ist das Bild korrekt?
Also es wird natürlich immer sehr viel erzählt, wie gefährlich das ist und was alles passieren kann. Ich habe jetzt ganz das Gegenteil erlebt. Also wir haben eigentlich nur sehr gut können und frei können sich im Land bewegen. Wir sind aber auch in Gebieten, wo klar von einer Reiseagentur als frei und gut taxiert worden sind. Und wir sind nicht in Gebieten wie Dschungelgebiete, wo Kokainhandel und Herstellung ist und Banden genommen sind. Das vermeidet man ja, wenn man dort hingeht, dass man irgendwo in eine Risikosituation kommt.
Warum haben Sie Peru ausgewählt?
Das ist eine gute Frage. Es war ein bisschen Zufall. Wir haben eigentlich Chile wählen, aber Chile sind wir schon mal gewesen und Patagonien. Und Kolumbien sind wir schon gewesen und haben wir gefunden, Peru wäre eigentlich noch spannend. 3 Länderzonen, es hat Wüste an der Küste, es hat hohe Berge und es hat hinten dran noch Dschungel. Also man kann eigentlich eine Reise machen, wo man 3 verschiedene Orte geht und ja, und ein spannendes Land ist.
Wenn Sie jetzt zurückkommen und Nachrichten schauen und über Peru etwas hören, können Sie die Nachrichten anders konsumieren?
Ja, ich glaube, wir haben uns in dieser Zeit auch sehr intensiv mit den Reiseführern, die wir hatten. Da hat man vom ganz linken bis zum ganz rechten Reiseführer alles gehabt. Hat man schon ein Bild bekommen, wo die Problematik ist, vor allem mit der Korruption. Es war immer die Frage, wie viel Korruption haben wir in der Schweiz? Das ist eine spannende Frage. Man kann nicht sagen, es gibt keine.
Da haben Sie gesagt, ganz viel, aber es weiss es niemand so recht.
Nein, man ja müsste sagen, eigentlich bei uns ist das nicht im Vordergrund, oder? Und in diesen Ländern ist das absolut im Vordergrund. Also sie haben das Problem von dieser Korruption. Und das schaut man natürlich schon ein bisschen anders an, wenn man jetzt sieht, welche Regierung kommt hin und was machen die.
Und das merkt man aber auch beim Reisen vermutlich auch. Ja, oder irgendwie der Taxi, der noch irgendwo parkiert und dann muss er noch schnell irgendwie... Was ist das? Was haben die dort? Pesos? Oder was haben die?
Das sind Soles. Sind das,
Heißtwährung, ja, in Peru. Ja. Also ich muss jetzt 2 Soles abgeben.
Genau.
Das sieht man schon als Reisender.
Habe ich nicht gesehen, nein. Aber es ist, glaube ich, mehr, wenn man ein Haus baut oder wenn man irgendein Papier braucht oder irgend so etwas, dann wird es kritisch. Dann die
und wenn man ins Spital muss?
Das ist auch spannend. Also es gibt keine Versicherung. Die haben keine Versicherung, die müssen das zahlen. Und dort ist ganz klar, wenn ich ans richtige Spital gehe und die genügenden Zahlungen mache, dann komme ich früher dran und komme der bessere Arzt über.
Wenn Sie jetzt gerne reisen und auch in so, wenn wir sagen, sozial schwächere Regionen gehen und als Direktor von Galexis daherkommen, in einer absoluten Top-Manager, Spitzenposition, juckt es einem dann dort, sagen, eigentlich will ich für euch etwas machen.
Mhm. Also es ist eine sehr spannende Frage, weil ich bin in einem Gebiet war, wo einen wunderschönen See hat, auf fast 4'000 Meter. Und dann sind wir da gewesen und da habe ich gesagt, da wäre jetzt eigentlich spannend, wenn wir da ein Ruderzentrum aufbauen, wo nationale Nationalmannschaften Höhentraining machen würden.
Also von den anderen Ländern?
Ja, aus allen Ländern.
Aber 4000 Meter kann man fast nicht schnaufen.
Ja, aber darum habe ich gefunden, das wäre noch spannend. Wir gehen immer ins Höhentraining. Also unsere Skifahrer gehen irgendwo auf Chile oder irgendwo ins Höhentraining.
Aber wir haben ja jetzt gesehen, bei den Skifahrern, wo sie in Amerika auf 3000 Meter oben haben müssen Skifahren, sind sie alle im Ziel fast abgelegt. Genau. Nachher. Die sind das nicht gewöhnt, bei solchen dünnen Luftverhältnissen wirklich Topleistung zu bringen.
Genau, darum muss man das auch trainieren. Darum ist auch die Idee, so etwas könnte man dort auch machen.
Dann könntet ihr euch Eisenprodukt nachher auch noch abgeben.
Sehr gut.
In dem die roten Blutkörper gefördert werden.
Muss man mit der Galenica reden, ob sie mir nicht als Botschafter schicken wollen.
Ja, also genau. Also das Höhentraining ist gesponsert bei der Galenica. Der Galexis allenfalls.
Ja, müsste Galenica sein eigentlich. Aber sie Gruppe, ist mehr, übrigens, Eisen ist ja nicht mehr bei der Galenica-Gruppe.
Hat er verkauft worden?
Die Vifor hat sich ja abgespalten von der Galenica. Und die Vifor ist ja von der CSL gekauft worden. Also hier ist jetzt das Produkt bei der CSL.
Und Galenica ist nicht im Hintergrund, wie bei allen anderen, noch 49%. Nein, das mal ist nichts.
Das also, ist endgültig.
Also, das wäre eine Idee. Jetzt sind wir ja gerade beim Rudern gelandet. Oder? Sie trainieren die Jungmannschaften in Obwalden, auf dem Sarnersee.
Ja.
Da kann man rudern auf dem Sarnersee.
Sehr gut, das ist das nationale Leistungszentrum der Ruderer.
Das ist nicht der Rotsee?
Der Rotsee ist der beste Wettkampfplatz mit dem ruhigsten Wasser, aber das Trainingscenter ist vom Schweizer Ruderverband, von Swiss Rowing, ist in Sarnen. Wir sind miteinander im gleichen Bootshaus.
Wie sind Sie zum Rudern gekommen? Hat das auch etwas mit dem Manager zu tun, der ab und zu ins Rudern kommt, dass er sagt, er würde eigentlich gerne mal noch aufs Wasser?
Sehr gut, ja. Nein, ich habe früher Kampfsport gemacht und das ist mir einfach ein brutal.
Also Kampfsport, was? Boxen?
Krav Maga, also Selbstverteidigung, und das ist mir einfach irgendwann ein bisschen zu aggressiv.
Also richtig, Vollkontakt?
Vollkontakt, ja, aber das war nicht zum Eis. Ich habe lieber ein bisschen Abstand gehalten und eigentlich wollte ich ja nicht in diese Situation kommen. Und als ich so gegen 50 gegangen bin, habe ich eigentlich gesagt, ich müsste etwas machen, was ich auch ein bisschen längerfristig noch machen könnte, ohne dass ich blaue Augen habe.
Ja, Vollkontakt ist schlecht ab 50.
Kommt nicht so gut an, wenn man mit gebrochenen Nasen im Direktionszentrum sitzt. Oder?
Ja, genau, wenn man im Leiterfachbereich Heilmittel ist und eine gebrochene Nase hat.
Das sieht schlecht aus.
Genau, man könnte sagen, ich tue Medikamente noch selber testen.
Genau, richtig. Oder? Und dann habe ich meine Frau gerudert und wir hatten so ein Bötchen, das hat einer vor dem Haus, und dann habe ich den mal ausprobiert.
Das ist ein Kiff, oder was ist das?
Genau. Und dann am Anfang ist das noch recht gut gegangen, bis mir mal richtig sinnlos reingerührt hat. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste ich das ja richtig lernen. Ich kann ja nicht einfach nur ein bisschen auf dem Bötchen rumhöckeln. Das hat er gelernt. Und es war eigentlich etwas, was mir sehr, sehr gut und schnell von der Hand gegangen ist.
Auf dem Sarnersee selber haben Sie gelernt?
In Sursee habe ich gelernt, rudern, ursprünglich. Weil die sind auf dem Weg von meiner Arbeitsstelle, wenn ich heimgefahren bin, konnte ich schon kurz einen Abzweiger machen auf Sursee und dort lernen rudern. Und bin dann, weil wir das Ferienhaus in Sarnen hatten, dann zum Ruderclub Sarnen gekommen. Und dort ist in dem Moment hat es niemand gehabt, der die Jungmannschaft trainiert hat. Und ich war 55 und habe gesagt, oh shit, eigentlich müssen wir etwas machen, wenn ich dann mal pensioniert bin. Und dann, als ich das gesagt habe, habe ich gesagt, ja, aber wenn ich dann pensioniert bin, dann frage ich keinen Bedarf mehr, jetzt kein Junge mehr. Und habe mich dann entschieden, dort einzusteigen und habe dann als Sportchef die ganze Abteilung mit einem guten Kollegen, der dort auch schon tätig war, können aufbauen. Und das war auch ein Grund, wieso ich mit 58 gesagt habe, jetzt ziehe ich mich zurück aus dem Geschäft, weil ich keine Zeit mehr hatte.
Fürs Geschäft?
Ja, genau. Ich wollte einen Teil in das investieren, dass die Jugend einen guten Job machen kann und dort den Plausch hat und gut rudern kann. Und das war nicht möglich und nicht vereinbar mit meiner Position.
Ist die Jugend dort nicht nur Plausch zum Plausch auf dem Wasser, ja, sondern die wollen wirklich Leistungssport betreiben?
Ja, da gibt es auch solche, die Leistungssport haben. Wir haben zwei, die bei uns waren, die jetzt im Nationalkader sind. Also das sind Leute, die sehr gut rudern und sehr erfolgreich auch rudern.
Wie ist eigentlich Rudern? Man sieht bei Olympischen Spielen, wenn das plötzlich auf Meernähe stattfindet oder so, dass das mega Wellen hat. Und wir in der Schweiz sind das uns ja nicht so gewöhnt. Dass Sie sehen, der Rotsee, der ist sowieso Topf eben. Und jetzt, ich nehme an, der Sarnersee ist auch recht ruhig.
Ist meistens ruhig.
Ja. Und jetzt muss man an einen Wettkampf gehen, wo es so richtig hügelt.
Ja, das ist einfach die Aufgabe auch vom Trainer. Also ich bin mal neben dem Nationaltrainer gestanden und seine Jungs sind rausgekommen und es hat furchtbar gewellt draussen. Und alle haben ausgerufen und gesagt, quasi, ich kann doch gar nicht rudern. Und so. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn ihr bei diesen Verhältnissen könnt rudern könnt, dann habt ihr einen Vorteil, weil das in der Geistung eingestellt, das macht uns nichts. Und dann sind die da gestanden, wie geklöpfte Affen auf gut Deutsch. Und sind nachher eigentlich dann zurückgegangen und haben gedacht, ja, eigentlich muss ich das auch lernen, dass ich nachher einen Vorteil habe, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Weil beim guten Wetter kann jeder rudern. Also das ist ein bisschen eine Einstellungssache.
Das heisst, dass eigentlich gewisse Länder, die viele Wellen haben, sind dort ein bisschen privilegiert gewesen.
Oder man trainiert das spezifisch und das macht der Verband.
Kann man das in der Schweiz überhaupt trainieren?
Ja. Also, wenn Sie am Nachmittag rudern auf dem Saarnersee im Sommer, dann haben Sie Thermik und dann hat es Wellen. Also da können Sie ohne weiteres rudern.
Was ist der Unterschied zwischen Salzwasser und Süßwasser?
Zum Rudern? Man schwimmt ein bisschen höheres Boot.
Ja, aber das hat einen Einfluss, das ist ganz eine andere.
Da muss man die Einstellung
ändern. Die Ruder müssen irgendwie anders.
Muss einfach die Einstellung ändern. Aber das ist Sache vom Bootstechnik.
Aber das Gewicht darf man nicht verändern, oder?
Nein, aber dann tut man die höhere Einstellung der Ruder verändern und tut eigentlich das Boot einstellen, dass es dann nachher der gleiche Verhältnis ist, wie wenn man im Süßwasser rudert.
Beobachten Sie das Ruder international auch? Mhm. Ist das auch etwas, was ich gerne schaue?
Schaue ich sehr gerne, ja.
Ist noch spannend, oder?
Manchmal ist es so langweilig, wenn so acht Bahnen oder sechs Bahnen nebeneinander fahren und einer ist schon weiter weg, dann macht es eigentlich nicht so viel Spass.
Und dann sind wir gleich nachher?
Ja, meistens, ja.
Wer ist in der Schweiz im Moment gut?
Also im Moment sind die Frauen gut, die nachstossen, also der schwere Vierer, ja, der stoßt jetzt hinterher.
Also es ist bei Frauen nicht gerade nett, wenn man sagt, der schwere Vierer.
Ja, oder? Wir haben ja Leichtgewichtsrudern, die jetzt langsam nicht mehr stattfinden, also das wird ja auch ersetzt. Und man hat eigentlich die Normalgewichtigen, also das ist der schwere Vierer im Sinne von Normalgewichtig und nicht Leichtgewicht, die da sehr erfolgreich sind. Also muss ich sagen, die machen das sehr gut. Und da haben wir auch bei den Männern immer ein paar gute Zweier und Vierer. Aber es sind viele Junge, die jetzt nachstossen, die da ziemlich viel Dampf machen. Ich glaube, das wird sehr gut.
Mögen Sie noch mithalten?
Nein, ganz sicher nicht. Bei meinen Jungen mag ich noch mithalten, bis sie so etwa 15, 16 sind. Und nachher muss ich sagen, dann drücken die ab, weil die sind ganz anders drauf.
Es ist mega anstrengend.
Ja, es ist anstrengend. Eigentlich ist es ein brutaler Sport. 2 Kilometer voll durchgehen, Vollgas geben bis zum Schmerzpunkt. Oder? Also nach 1,5 Kilometer ist nur noch Schmerz. Und das machen die. Und es muss irgendwo noch Lustgewinn dabei sein. Aber ich denke, man kann das ja auch als guten Gesundheitssport betreiben. Rund um den See fahren, 10 Kilometer, 12 Kilometer. Wo man sehr viel Spass hat und es geht ja um den Flow. Möglichst easy, leicht übers Wasser gleiten, ohne grossen Widerstand, das ist das Ziel. Jeder Schlag sitzt, schafft man nie, nach 30 Jahren nicht.
Wenn Sie jetzt 30 Jahre eben zurückdenken, wären Sie gescheiter anstatt der Pharmaindustrie und der Logistik treu gewesen, von Anfang an ein Trainer geworden für einen Sport? Oder selber einen Sport intensiv betrieben?
Wäre vermutlich auch eine Lösung gewesen. Ich bin einfach reingerutscht. Über mein Leben hinein habe ich immer wieder das Glück gehabt, einen guten Job zu haben und dass man an mich geglaubt hat und dass ich viele Freiheiten hatte. Das war mein Glück gewesen. Und immer Chefs gehabt, die mich haben lassen machen. Und das ist eigentlich das, was mir im Leben sehr wichtig war.
Als Hobby geben Sie ja noch an, Segeln.
Ja.
Haben Sie auch ein Segelboot?
Ja, ich habe eigentlich ursprünglich gesegelt immer. Und weil es dort meistens auf der Schweizer See keinen Wind hat, ist das Rudern das Ideale, weil dann kann man rudern. Und wenn es viel Wind hat, dann habe ich noch einen Laser in der Garage, dann nehme ich den aus und kann segeln.
Eine allerletzte Frage. Sind Sie froh, dass Sie heute nicht mehr am Morgen am 7. im Stollen stehen und die Verantwortung übernehmen für eine Galaxis, die doch auch immer wieder im politischen Gegenwind steht?
Also ich würde sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr jeden Morgen im Stau muss stehen. Weil früher bin ich mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo auf Bern gefahren. Und für das bin ich froh. Die Verantwortung, die ich heute noch trage in der wirtschaftlichen Landesversorgung für die Pharmalog oder für Zürich Pharm, sind für mich immer noch sehr wichtige Punkte. Und die erhalten mich auch am Leben und machen auch Spass.
Christoph Amstutz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Viel, viel Glück. Vielleicht auf 4'000 Meter oben, wenn Sie das Leistungszentrum aufbauen.
Aktiv Radio Interview.